Hallo und herzlich willkommen beim Dellamar Podcast auf www.dellamar.tv, dem Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute darf ich dich durch eine Sendung voller spannender Informationen begleiten. Die Themen in der Übersicht: Logic Studio und Logic Pro 9, Preis, Features und Details. Die GEMA-Petition schließt mit zweithöchster Anzahl an Mitzeichnern überhaupt. Apple zeigt es allen. iTunes-Verkäufe nehmen stark zu. Der Tipp der Woche ist ein Buch für Tontechniker und Liebhaber. In the Studio with Michael Jackson von Autor Bruce Swedeen. Der Eurovision Song Contest 2010. Stefan Raabs ProSiebter Himmel löst die Castinghölle im Ersten aus. Die Dellamar Hörerfragen mit Vocals und Chöre für die eigenen Produktionen. Welche Cubase-Version sollte ich mir kaufen? Und wo kriege ich Informationen zum Thema Mastering? Bevor es jetzt gleich mit dieser spannenden Episode losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Zusammen mit unseren Freunden von den Gitarrenstimmern, der Tonkutsche und buenasideas.de haben wir fantastische Summer Specials im August für dich vorbereitet. Die Themen der Summer Specials werden sein: Social Media Portale gekonnt für den eigenen Erfolg einsetzen, die Gitarre in der Musikproduktion, ein Blick in die Zukunft des Musikmachens und Surround, Geschichte und Formate. Der nächste Live-Podcast wird dann wieder wie gehabt am Montag, dem 31. August 2009 um 22 Uhr on Air gehen. So, jetzt aber los mit der 24. Folge des Dellamar Podcasts heute Abend mit Paul Tunjogi Chapo.
Hallo.
Und der Marc Teichner, der hoffentlich noch da ist. Nein, es ist still. So lange.
Ja, mir geht's prima. Ich hoffe, dir auch soweit.
Ja, mir geht's super. Und ich habe ja gehört, du bist richtig gut vorbereitet auf den heutigen Abend.
Ja, also das ist großes Spontanitätstraining.
Ja, es ist gar nicht mal schlecht als Training. Ne? Ich meine, da kannst du sozusagen für dich als Musiker, du bist ja Berufsmusiker, kannst ja improvisieren lernen.
Ja, das muss man ja immer mal wieder. Das ist Pflichtprogramm.
Das ist Pflichtprogramm, okay. Der Marc ist anscheinend weg, also keine Ahnung. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist heute Abend, Paul, weil sonst hätte ich jetzt alleine bestreiten müssen. Oh. Schönen Gruß an Markus Fiedler und an Marc Weisenberger, die zurzeit für uns leider, im Urlaub sind. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß da draußen. Und einmal gute Besserung an den Florian Scholz, der zurzeit irgendwie krank darin niederliegt und gar keine Stimme hat. Ja, genau. Und dann gehen wir einfach über und gehen mal zu den Themen. So richtig, richtig viel hat sich ja nicht getan auf dem Markt. Wir haben ja, na gut, die NAMM haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen besprochen. Hast du noch irgendwas Neues seit letzter Woche irgendwie gehört? Irgendwas, was wir verpasst haben, weil wir haben nichts weiter gefunden?
Nee, also ich bin da nicht so weit unterwegs gewesen und da ist ja auch jetzt im Sommerloch auch nicht so viel zu finden. Hm. Bis auf das halt dieses Logic 9 Pro 9 angekündigt wird für September.
Ach, richtig, richtig, richtig. Du kennst dich mit Logic ganz gut aus, ne?
Ja, ich habe es eigentlich schon seit der Version 3.5.
Okay.
Benutze ich es und ja, und das Main-Feature, was sich dort wirklich breit gemacht hat in der neuen Version 9, ist halt dieses Flex-Tool, was halt Time-Stretching und halt dieses das Rhythmisieren von Drums oder das Synchronisieren von Audiospuren von Drums auf einen Track halt sich vorgenommen hat, und das haben die wohl da ganz extrem betrieben und auch so wie sich's an oder so wie sich's liest auf der Apple-Seite geht ja natürlich wieder mal alles ganz fürchterlich einfach. Aber das bleibt abzuwarten, bis man das mal in den Händen hält und mal vielleicht mal testet oder so.
Also mich hat es ein bisschen kalt erwischt, die Sachen mit Logic. Ich frage mich, ob die drüber nachgedacht haben, wann sie das launchen, weil ich meine, wir sind jetzt also zumindest also wirklich sehr spürbar im Sommerloch. Zurzeit ist wirklich relativ wenig los und dann launchen die das Programm. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass sie für später im Jahr andere Sachen ankündigen wollen. Weiß nicht, vielleicht ein iPhone Nano oder sowas in der Art.
Logic 9 für das iPhone.
Ja, genau. Das wäre ja richtig sinnvoll, so mit dem Rädchen da.
Genau. Logic. So alles aufnehmen, was einen da vor die Füße kommt.
Ja, ich meine, ich habe mir das mit Logic jetzt ein bisschen angeguckt, habe ja die News gelesen und dann auch veröffentlicht bei uns auf der Lama. Und ich hatte das Gefühl, das sind eine Menge neuer Werkzeuge mit dabei diesmal. Ich meine, ich kenne Logic nicht gut.
Ja, also ich hatte immer so ein bisschen mit Logic das Problem, dass sie wahnsinnig gute Ideen haben, die dann auch so umsetzen. Und wenn man dann wirklich so an den Punkt will, wo man sagt, jetzt müsste das und das und das noch kommen, dann fehlt das einfach. Also das heißt, so die ganz konsequente Umsetzung ist in vielen Dingen bei Logic nicht so, wie es andere DAWs haben. Also wie zum Beispiel, dass jetzt Ableton umsetzt oder auch teilweise Digital Performer das wirklich konsequent umsetzt. Und das nervt manchmal bei Logic. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich mit einer der weitverbreitetsten DAWs. Die Lorbeeren, die kann man dem auch nicht nehmen. Aber das ist halt so, wenn man sich lange mit einem Programm beschäftigt, gibt es immer so Sachen, die man halt immer so mitnimmt und sagt, okay, das ist halt so, ich lebe damit, aber irgendwann mal reicht es einem und dann versucht man, irgendwelche Alternativen aufzutun. Und wenn sich die einem bietet, dann schlägt man da auch gerne zu.
Also, um mal hier ein bisschen konkreter mit dem Logic zu werden, also was ich gerne testen würde, wäre dieser Amp Designer. Mhm. Der kann irgendwie 25 Gitarrenverstärker. Ich bin ja Gitarrist, falls du das weißt. Oder ja, wie auch immer. Lausiger Gitarrist, aber ich bin Gitarrist. Und der hat irgendwie wohl 25 O-Ton Apple legendäre Gitarrenverstärker mit dabei und dann irgendwie noch 25 Cabinet-Simulationen, also die Boxen, die dazugehören, die kann man dann wild mischen und drei unterschiedliche Mikros, also Sound oder Klänge oder Geschmäcker, wie man auch immer. Klingt ganz interessant, vor allem, wenn man halt weiß, dass die Instrumente in Logic eigentlich immer eine der Stärken waren, oder?
Ja, also die damalige Amp-Simulation, die war eigentlich auch gar nicht so schlecht, vor allen Dingen für modernere Gitarrenklänge. Also sprich so halt diesen Brit-Sound, diesen typischen Gitarren-Brit-Sound, der war dort eigentlich der klang ganz aktuell.
Ja.
Soweit, ne? Und da gab es auch schon kleine Mikropositionierungen, das war da schon irgendwie angedacht, aber halt auch nicht so in der Konsequenz umgesetzt, so wie sie es jetzt machen.
Es geht dann auch weiter, die haben also bei diesem Amp-Simulator, ich meine gut, jedes Programm bringt jetzt einen neuen Amp-Simulator mit auf den Markt, also jeder Sequencer, da kommt man ja heute nicht mehr drum rum. Irgendwie gibt es dann 30 Stompbox-Effekte dabei und also es klingt eigentlich relativ gut und die haben, wie du schon eingangs erwähnt hast, in Sachen Audio Warping, also darunter kenne ich das immer unter dem Begriff, also einfach Zeitmanipulation an Audiospuren haben die wohl einiges nachgelegt. Das muss den.
War auch nötig. Also die anderen Produkte, ja, so wie Ableton zum Beispiel, die haben da ganz schön vorgelegt und da drohte Logic tatsächlich so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten mit solchen Funktionen.
Na, das glaube ich. Also mir hätte das schon gefehlt. Ich bin ja eher der Cubase-Nutzer. Also ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als man da jetzt plötzlich Audiospuren quantisieren konnte und solche Scherze. Also das bietet Logic, wenn ich das jetzt eben sehe, auch. Was haben sie noch mit eingebaut? Einzelne Beats in einer Audiospur, ja, in der Zeitlinie bewegt werden. Das ist dieses Audio-Warping. Quantisierung, also Audio-Quantisierung bringt das jetzt mit. Was ich interessant fand, war dieser Vari-Speed-Effekt. Also damit kannst du das Playback deiner Produktion verlangsamen. Oder theoretisch wahrscheinlich auch verschnellern, um dann beim Recording ja im Prinzip ein bisschen langsamer spielen zu können. Wo du einfach nur, wenn du einen Part einspielst und was dann, keine Ahnung, ein Gitarrensolo meinetwegen und
da so,
geht's dann richtig, geht's richtig schnell zur Sache und dann kannst du mit diesem Tool das relativ gut verlangsamen und kannst du das Solo eben langsamer einspielen, wenn du so ein lausiger Gitarrist bist wie ich und dann später verschnellerst du wieder das ganze Playback und dann klingt es, als hättest du das Wahnsinn Solo da gespielt.
Stimmt, ja.
Ich bin deswegen da aufmerksam drauf geworden, weil ich immer beim Schneiden von unserem Podcast hier mir wünschen würde, ich mache das in Cubase, dass man da irgendwie, vielleicht weiß ich ja auch nicht, dass es geht oder wie auch immer, aber so ein bisschen verschnellern der Wiedergabe fände ich nämlich ganz toll, weil ich weiß ja, was gesagt wurde. Ich war ja dabei meistens.
Und brauche halt schon mal einmal mindestens die Zeit, das einmal durchzuhören, um dann mit dem Editing fertig zu werden. Und also hier, wie gesagt, umgekehrt geht es auf jeden Fall. Und was haben wir noch? Genau, ja, gucken wir mal ein bisschen weiter.
Da kann ich dir noch ein kleines Programmchen empfehlen. Mhm. Ich benutze das immer zum Heraushören von schwierigen Passagen bei Songs. Und zwar dieser Amazing Slowdowner. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist genau so ein Programm. Da kannst du per Drag and Drop kannst du Files hineinziehen. Dann kannst du das Tempo ändern, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Du kannst den Pitch ändern und du kannst diese Änderungen gehen bis zu 200%. Mhm. Und dann kannst du auch an jeder Stelle, wo du gerade bist, kannst du das auch so verlangsamen und das Solo raushören oder welche schwierigen Passagen auch immer.
Steh schon, ja.
Da kannst du so viele Tracks reinziehen, wie du willst. Aber das ist eigentlich dieselbe Technik. Und deswegen, das ist ein kleines Programm, kostet, glaube ich, 35 Euro. Und ist wirklich für Musiker, die also Songs raushören müssen oder davon viel machen müssen und schwierige Passagen sofort nicht hören können, weil es so schnell ist, können sie es dann halt langsam abspielen.
Okay, also ich mache sowas, gut, wenn wir jetzt wieder hören, ich bin ein Steinberg-Kind, also ich mache das mit Wavelab.
Okay, gut.
Auch um Sachen rauszuhören. Ich wünsche mir sowas eigentlich mit mehr so on the fly und auch in den Sequenzern drin, deswegen, also ich weiß nicht, gut, wir müssen sich das einfach mal angucken bei Logic.
Müssen wir bis September warten.
Ja gut, also ich werde Logic sicher nicht ausprobieren. Als ich es zum ersten Mal getestet habe, war ich nicht mal in der Lage, dort ein Instrument zu laden, sinnvoll. Also ich bin da wirklich ein bisschen anders.
Das spricht nicht deine Lernkanäle an.
Nee, definitiv nicht. Es war einfach nie meins. Ich habe es mal probiert, aber das war einfach nie meins. Was die hier auch noch ein bisschen erweitert haben, ist dieses Mainstage. Das ist ja anscheinend so das Tool, mit dem man dann live performen kann. Ist das richtig? Hast du da?
Ja, also Mainstage, das funktioniert sogar auch einigermaßen tatsächlich. Wobei ich raten würde, also mit Logic würde ich niemals auf die Bühne gehen. Das habe ich dreimal gemacht und hatte dreimal große Katastrophen. aber Mainstage ist tatsächlich ein Programm, das also auch live funktioniert. Und lustigerweise kann ich dazu noch sagen, dass wir bei der letzten Produktion, wo ich dabei war, bei Mamma Mia in Essen, hatten wir tatsächlich den Vorgänger von Mainstage auf dem Rechner. Das war ein Dokument, an dem die Jungs über 3 Jahre lang gearbeitet haben. Und ich hatte mal Gelegenheit, da so reinzuschnuppern. Also so viel Verkabelungen innerhalb des Programms habe ich noch nie gesehen. Also das ist eine unglaubliche Arbeit, die die da hineingesteckt haben. Und ein paar Monate danach kam dann auch das Mainstage raus. War eigentlich genau das programmierte Dokument, halt nur mit einer anderen GUI, also General User Interface. Das war ganz spannend.
Also das Mainstage ist anscheinend aufgebaut worden, wenn ich das richtig auf der Apple-Seite gelesen hatte. Und da gab es noch ein anderes Ding, Soundtrack irgendwas heißt das. Auch in der neuen Version, wo dann auch irgendwas mit Videoproduktion sich verbessert hat. Also du kannst jetzt, glaube ich, die Sachen aus Final Cut kannst du in Logic da reinladen teilweise und umgekehrt. Da gab es ein paar Geschichten. Wie gesagt, ich bin, da hätte vielleicht auch der Marc ein bisschen was drüber erzählen können, der ja auch auf dem, also eher Mac-basiert ist. Ich bin ja auch mehr auf dem PC unterwegs und die haben ja irgendwann nicht unerklärlicherweise, aber die haben ja irgendwann aufgehört, für die PCs irgendwie zu produzieren, machen nur noch für Mac. Von den Kosten her muss man halt auch wieder sagen, 499 Euro für Logic Studio ist, glaube ich, ein fairer Preis für das Paket.
Ja.
Und ein Update, das fand ich allerdings ein bisschen arg teuer für 199 Euro.
Ja, die Updates und die DAWs werden immer teurer. Also gut, also Logic ist eines der wenigen, was sich preislich halt immer nach Richtung oder nach unten hin orientiert hat. Hm. Aber die anderen Mitbewerber sind doch tatsächlich teurer geworden. Hm.
Wobei ich glaube, letztens gelesen habe, dass einige DAWs günstiger wurden im Sommer jetzt. Und kommen einfach zum nächsten Thema und wir gehen vielleicht mal ein bisschen die News durch, die es so gegeben hat. Wo fangen wir an? Hier, die GEMA-Petition. Die haben wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch besprochen und drin gehabt. Das ging um diese Petition, wo Monika Beste, glaube ich, hieß sie, eben aufgefordert hatte, das Handeln der GEMA zu überprüfen und zu gucken, ob die diese Berechnungsgrundlagen, die für Kleinveranstalter und also Konzertveranstalter und so weiter, also diese Berechnungsgrundlagen nochmal zu überprüfen, auch die Tantiemenberechnung für die Mitglieder. Es ging einfach um mehr Transparenz bei dieser ganzen GEMA-Geschichte. Ihr werdet euch erinnern, wir haben es mehrfach erwähnt. Und diese Petition hat am Ende, und das finde ich mich unheimlich interessant, 106.575 Mitzeichner gehabt.
Also das ist stolz.
Wow. Wow, also dass sich das so entwickelt hat, das ist, glaube ich, die Petition, die am zweithöchsten überhaupt Mitzeichner hatte, seitdem es diesen Dienst da gibt von der Bundesregierung. Ist der Wahnsinn, oder? 106.000 Leute. Ich weiß noch, als wir es zum ersten Mal gesehen haben, da waren wir bei 500 oder 800 Leuten. Und dann haben wir ja auch da angefangen, Werbung für zu machen. Und die haben sich echt hochgearbeitet auf 106.000. Ich bin gespannt. Jetzt muss der Bundestag, ist es, glaube ich, sich damit beschäftigen, muss entscheiden, ob man das eben nochmal verhandelt und ob man da irgendwie was ändern möchte.
Also dazu kann ich noch irgendwie hinzufügen, dass das, also gerade unter den Berufsmusikern, die natürlich sehr viel in Clubs spielen oder live spielen, das ist also durch die Mails gejagt worden ohne Ende. Ich habe also von mindestens 10 Kollegen die Aufforderung erhalten, diese Petition oder dieser Petition beizutreten. Das hat also einen unglaublichen Entrüstungssturm ausgelöst, als das bekannt wurde. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gut und wirklich hervorragend, dass sich der Bundestag damit jetzt auseinandersetzen muss, weil sonst die ganze eigentlich Kulturszene wirklich vor die Hunde gehen würde, weil also eine Erhöhung von 600% ist einfach überhaupt nicht möglich. Das kann kein Veranstalter mehr bezahlen.
Ja, das ist richtig. Also da haben sich ja auch einige zu Wort gemeldet. Marek Lieberberg zum Beispiel ist einer der etwas bekannteren. Auch die GEMA selbst hat ja jetzt auch vor kurzem wieder Stellung bezogen und versucht da irgendwie was schön zu reden. Also ich nenne es einfach mal so schön reden und naja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was bewegt, dass da tatsächlich mehr Transparenz reinkommt und dass wir dann vielleicht in Zukunft auch nochmal wieder darüber berichten können. Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg. Können wir, glaube ich, so stehen lassen, oder?
Gott sei Dank.
Ich habe eine weitere News gefunden, die ich wieder sehr interessant fand, und zwar iTunes. Wir haben heute verstärkt Apple, glaube ich, im Podcast. Die iTunes-Verkäufe haben deutlich zugenommen. Und zwar, wo habe ich es stehen? Genau, innerhalb der ersten 6 Monate wurden über 1 Million Songs irgendwie verkauft und die Verkaufsgeschwindigkeit hat sich also verdoppelt. Ja. Gelauncht wurde iTunes 2003 und seitdem sind über 8 Milliarden Tracks verkauft worden.
Oh, meine Güte.
8 Milliarden Songs, das muss man sich mal vorstellen, wie viele das sind. Das ist der Wahnsinn. Und seit 2007 verkauft iTunes jährlich 2 Milliarden Tracks. Also eine stattliche Anzahl für ein Jahr. Und ja, 2008, Ende Juni 2008, hat Apple angekündigt, dass man bereits über 5 Milliarden Songs heruntergeladen hätte. Also bis zum Jahresende vermutet Apple 10 Milliarden Songs verkauft zu haben. Das ist doch, wenn man sich das mal so anhört und mal so, naja gut, man kann ja eine so große Zahl sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, sich nicht wirklich bildlich vorstellen, aber also an fehlendem Interesse kann es ja nicht liegen, wenn Bands da nicht.
Ja, ich meine, dazu kann ich eigentlich auch nur, oder werde ich eigentlich das Gefühl nicht los, dass es eigentlich nach wie vor genug Geld gibt. Und natürlich geht es der Plattenindustrie oder dieser allgemeinen Musikindustrie vielleicht nicht so gut wie vor 20 Jahren, aber es ist genug Geld da, es werden ja nach wie vor auch noch Bands produziert. Und ich kann aufgrund solcher Ergebnisse, die du gerade genannt hast, dann nicht so ganz nachvollziehen, wo jetzt die große Krise sein soll. Denn es ist definitiv, es ist genug Geld da.
Na gut, ich kann mir vorstellen, dass die Leute deswegen heulen, also von der Musikindustrie, weil ich meine, iTunes geht ja an ihnen praktisch vorbei oder ein großer Teil geht an ihnen vorbei. Die Leute kaufen sich einzelne Songs anstatt ein ganzes Album und ja, ich vermute mal, an einer CD verdient die Musikindustrie deutlich mehr als an einem Album, das auf iTunes verkauft wird.
Das ist schon richtig, aber sie verdienen trotzdem. Das ist also, ich meine, wenn man jetzt mal bedenkt, dass zum Beispiel so ein Act wie eine Christina Aguilera, angeblich, ich habe das jetzt nur jetzt vor ein, zwei Jahren gelesen, ein Privatvermögen von 45 Millionen Dollar angeblich hat.
Okay.
Wenn man dann wirklich das vergleicht, dass eine Whitney Houston in den 80er Jahren 42 Millionen Dollar im Jahr verdient hat. Und eine Madonna verdient das heute noch. Aber natürlich ist da ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den Verdienstmöglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, es wird verdient.
Natürlich, natürlich.
Und da wird halt immer so getan, ja, uns geht's schlecht, uns geht's schlecht. Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen, diese Jammerei, sag ich mal so.
Der Markus Fiedler hat das immer so schön gesagt, das ist Jammern auf höchstem Niveau.
Genau, ja.
Gut, ich weiß, der Chat ist heute so verdammt ruhig. Der Traumtheater sagt das gerade schon wieder. Naja, das habe ich ja auch schon gedacht. Da ist irgendwie sehr wenig los, obwohl, was sind es, ungefähr geschätzte 16 Leute im Chat und keiner redet.
Das Thema ist halt unheimlich spannend.
ich hoffe es. Machen wir weiter mit etwas anderem, das ich heute gelesen habe, was jetzt in Verbindung auch mit iTunes im übertragenen Sinne eben ist. Und zwar, da gibt es in der Schweiz einen Download-Shop, also auch sowas wie iTunes, wo du eben Musik runterladen kannst. Und die haben DRM-geschützte Musik verkauft, also das heißt kopiergeschützte Musik. Und die haben jetzt Pleite gemacht. Der Shop hieß irgendwie i-m.ch. Und das, was ich einen absoluten Hammer finde, ist, dass die Kunden die Songs, die sie gekauft haben, jetzt dadurch, dass der Shop Pleite gemacht hat, verlieren. Das ist doch ein Hammer, oder? Du kaufst dir deine Songs, hast dann, ich weiß nicht, was es dort gekostet hat, vielleicht 99 Cent, wie bei iTunes, hast den Song eigentlich eben bezahlt und jetzt plötzlich kannst du ihn nicht mehr abspielen, weil das DRM nicht mehr gegenüber dem Server abgeglichen werden kann.
Tja, das ist natürlich...
Dramatisch. Dramatisch. Ja. Also, zeigt mal wieder, wie dieses DRM-Modell überhaupt nicht ausgereift ist. Weil normalerweise müssten sie die jetzt zumindest mal irgendwie freigeben oder irgendwas. Aber nein, ich meine, das ist ja, also ich weiß nicht, wenn ich da Songs gekauft hätte, dann würde ich die jetzt auf jeden Fall verklagen. Weil es kann nicht sein, dass ich etwas kaufe und dann kommen die zu mir nach Hause und sagen, nö, du darfst es nicht mehr nutzen. Das ist ja so ähnlich wie die Amazon-Geschichte, die wir letzte Woche besprochen hatten. Wo dann Amazon plötzlich auf den Kindle-Dingern, auf diesen Paper-Lesern eben, Bücher rausgenommen haben. So ähnlich ist es hier auch. Du hast dafür gezahlt und am Ende, bam, weg sind sie. Ja, eigentlich hätten die Server noch bis 2011 laufen sollen, also noch anderthalb Jahre und dann wäre erst der Song weg gewesen. Ich weiß nicht. Also, ich finde es eine Unverschämtheit. Ich fand es absolut krass.
Na, hier lese ich gerade von Traumtheater. Wenn die Leute wenigstens das Geld für die Songs zurückbekämen, dann ginge das ja wenigstens. Das wäre zumindest natürlich eine Option und wäre zumindest nett. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Server kaputt geht oder so ein Shop kaputt geht, hat der Betreiber mit Sicherheit andere Probleme als den Kunden, die in Anführungsstrichen Centbeträge zurück.
Ich würde mal sagen, das ist ein Liquiditätsproblem bei denen.
Das würde ich auch so sehen. Und da kann man dann auch sehen, dass es doch noch etwas Risikohaftes ist bei kleinen Shops, die mit solchen Lizenzen arbeiten, etwas zu kaufen. Also das funktioniert anscheinend doch nur im großen Stil wie bei iTunes.
Also überhaupt diese Kopierschutzgeschichten, also mir persönlich geht das schon wirklich ziemlich gegen den Strich. Ich habe, kann ich vielleicht mal eine kleine Anekdote an dem Punkt wegwerden. Und zwar habe ich ein Hörbuch bei so einem Shop hier in Deutschland, Audible oder sowas heißen die, gekauft und habe das in irgendeinem Format bekommen, AA, also nicht AAC, sondern AA, ist auch irgendein kopiergeschütztes Ding. Und ich habe es nicht geschafft, das Teil außerhalb von iTunes zum Abspielen zu bekommen. Also, da habe ich mich auch wieder aufgeregt drüber. Ich meine, wie soll ich denn das hören, wenn ich jetzt das jetzt nicht in iTunes irgendwie höre? Ich habe mir das nicht so genau alles anguckt. Ich fand einfach nur, das war ein gutes Angebot, hat 10 Euro gekostet, habe zugelangt und naja, super, danke. Ja, war jetzt ein Riesen-Act, das Ganze am Ende so in ein Format zu bringen, dass ich das wieder sinnvoll hören kann. Weil ich musste das brennen, das ist dann irgendwie ein paar CDs groß gewesen und dann habe ich es von der gebrannten CD erstmal wieder zu einem MP3 konvertiert, dass ich dann nicht nur auf dem iPod, sondern eben auf allen anderen Geräten, die ich hier habe, sinnvoll abhören kann.
Ja, da sind, es gibt so manche Geschichten bei Apple, die, wo man echt nur den Kopf schütteln kann.
Aber gut, das war ja jetzt nicht Apple, das war ja dieser Hörbuchverlag. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, letzten Endes habe ich dann jetzt beschlossen, ich werde dann nicht wieder einkaufen, weil mir das einfach zu viel, zu aufwendig ist. Dann gebe ich lieber einfach das Drei- oder Vierfache aus, gehe hier zu Amazon oder zum Laden meines Vertrauens und kaufe mir dort einfach wirklich die CDs und kann die rippen, muss ich sie ja anscheinend sowieso, damit ich dann am Ende das Ganze auf meinen Sachen hier nutzen kann. Ja. Mhm. Wie auch immer. Also ich fand es, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr, sehr seltsam. Oh, Marc, bist du da?
Ja, hallo.
Ha, wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt fast mein gesamtes Haus umgebaut. Ich habe einen Router verschleppt. Ich habe ein neues Kabel gezogen. Jetzt scheint wohl was zu gehen.
Ah, das freut mich, weil wir ja sommerlochsmäßig unheimlich vorbereitet sind, wie du weißt. Es wird nicht einfacher, wenn man dann nur zu zweit ist.
Nee, ne.
Ach ja, auch so eine ganz seltsame Meldung, die ich heute gelesen habe beim Musikmarkt. MySpace dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Und der Chief Digital Officer namens John Miller sagt, dass in Zukunft MySpace irgendwie umstrukturiert werden wird, dass sich das Gesicht von MySpace deutlich ändern wird. Und zwar sollen stärker im Games-Bereich was gemacht werden. Also Spiele, Videospiele. Das wäre das fehlende Stück in der Gleichung. Und in die Richtung wollen sie sich bewegen, habe ich auch, also ich weiß nicht, fand ich irgendwie seltsam.
Games für MySpace? Das finde ich jetzt auch mal witzig, weil ich denke doch, das ist doch das Musikerportal schlechthin.
Das war es.
War es. Ja, gut, ja, jetzt kommen ja vielleicht neue.
Dazu muss man aber auch, also die Nachricht habe ich neulich auch gehört im Fernsehen, dass genau solche Portale wie MySpace oder dann Xing oder YouTube Riesenverluste einfahren, weil sie sich nicht mehr mit der Werbung finanzieren können, die sie auf diesen Portalen schalten. Und ich kann das jetzt nicht genau verifizieren, welche Gründe das hat. Aber diese Portale fahren tatsächlich ganz große Verluste ein zurzeit.
Verstehe ich gar nicht so heute. Wer hat denn heutzutage schon einen Werbeblocker in seinem Browser? Verstehe ich gar nicht jetzt.
Ja, also ich habe die Nachricht auch nur so am Rande mitbekommen, dass also YouTube also große Miese einfährt und
das ist also ich denke Portale, mir, dass diese Werbemittelblocker schon eine gewisse Mitschuld tragen da. Ich denke mal, es wird ja bei vielen, also wenn jetzt zum Beispiel Firefox, der Adblocker Plus, der sagt ja auch den meisten Leuten irgendwie was und haben die meisten Leute auch installiert, der blockt halt jede Werbung und dann wird das nicht gezählt. Ja. Und dann verdienst du auch nichts.
Ja, wahrscheinlich
ist das eine Tatsache.
Das ist halt immer das Schwierige natürlich bei so Angeboten oder Webangeboten, die du natürlich kostenlos für die Benutzer reinstellen willst. Irgendwoher muss ja auch der Server bezahlt werden, die Leute bezahlt werden, die das machen. Und oftmals ist es ja noch nicht mal so, dass die Leute dafür überhaupt irgendetwas kriegen. Grinz, grinz.
Du meinst so kostenlose Angebote wie Delamar zum Beispiel?
Genau. Und da wäre es ja dann doch schon mal ganz nett, wenn der ein oder andere auch mal hin und wieder auf die ein oder andere Werbung klickt, weil dadurch wird das Angebot nun mal leider getragen.
Ja, ich weiß nicht, wie das bei MySpace ist. Da hinten dran ist ja der Rupert Murdoch oder sowas heißt der. Dem gehört auch Fox, wenn mich nicht alles täuscht. Also die haben ja schon ein bisschen Geld hinten dran. Ich weiß nicht, ob MySpace sich überhaupt über diese Werbung richtig tragen kann. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die Leute, wir nennen es immer bannerblind sind. Also selbst wenn sie die Werbung theoretisch sehen, werden die Werbung einfach ignoriert. Weil man einfach so gewöhnt daran ist, dass alles, was blinkt, ist halt Werbung. Okay, gucke ich dran vorbei. Ist aber ein ziemliches Problem mit den ganzen Social-Media-Portalen. Aber um jetzt den Bogen zurück zu MySpace eben zu finden, ich bin mir nicht sicher, ob MySpace, die meines Erachtens sowieso schon auf dem absteigenden Ast sind, sich damit einen Gefallen tun, jetzt in Videospiele irgendwie da reinzusetzen.
Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es hübscher wird, weil wirklich hübsch sind die meisten MySpace-Seiten ja nicht wirklich. Das ist ja mehr so eine Beleidigung fürs Auge. Also ich finde es verwunderlich. Also Video haben sie ja auch probiert. Ich gucke gerade noch mal so auf die MySpace-Seite, die sich ja auf den Banner geschrieben haben, dass sie ja eine Community sind für die Leute. haben sie sich jetzt auch Video mit einverleibt. Musik gibt es, Foren und ansonsten viele Menschen. Aber es wird ja halt auch vieles durch Facebook schon übernommen und solche Webseiten.
Ja, also ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, dass MySpace verpasst hat, früh genug mal so eine, nennt sich API, zu machen, wo man im Prinzip Programme einklinken kann in das System von MySpace. Die haben sich auch lange dagegen gewehrt, dass du wirklich ernsthaft die ganzen Unterseiten selbst modellieren oder stylen kannst. Da gibt es ja erst seit kurzem, oder zumindest ich habe es erst seit kurzem entdeckt, gibt es erst diese Möglichkeiten. So ein Facebook ist da ganz anders rangegangen. Die haben von Anfang an gesagt, okay, hier ist die Schnittstelle, da könnt ihr was mitmachen. Und dadurch wird es halt plötzlich deutlich interessanter, weil da kommen neue Programme rein, meinetwegen auch Videospiele. Ich weiß, dass in Facebook unheimlich viele Widgets oder ich weiß nicht, wie die dort genannt werden, eben, dass es dafür welche gibt, die das Portal einfach auch attraktiv machen über das, was das Portal an sich mitbringt. Das hat MySpace ziemlich vernachlässigt. MySpace ist, glaube ich, groß geworden als das Musikerportal. Und in der Zwischenzeit siehst du da eigentlich nur noch bezahlte Features, ja.
Wobei ich aber in der DJ-Szene ist es immer noch so, du wirst also wirklich schief angeschaut, wenn du keinen MySpace-Account hast. Dann gucken die dich an, wie, du hast keinen MySpace? Also es wird schon erwartet immer noch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also wir sind ja übrigens auch mit deiner Mama bei MySpace und solltet ihr noch nicht unser Freund auf MySpace sein, dann geht doch rüber auf unsere Webseite www.delamar.de oder www.delamar.tv. Dort findet ihr in der rechten Spalte Buttons, wo ihr den Podcast hier abonnieren könnt. Unser MySpace-Profil findet ihr dort, unser YouTube-Profil und irgendwas vergesse ich, ist noch zusätzlich dort, sind irgendwie 4 Buttons. Und wenn ihr noch nicht unser Freund auf MySpace seid, dann rein und schickt uns einen Friend-Request. Wir freuen uns auf euch. Der heutige Tipp der Woche ist ein Buchtipp. Und zwar habe ich das Buch herausgesucht, leider englischsprachig, In the Studio with Michael Jackson von Bruce Sweden oder wie auch immer der geschrieben wird. Der Bruce Sweden ist der Tontechniker, der zusammen mit Michael Jackson und Quincy Jones einige der besten Songs von Jacko veröffentlicht hat. Und in diesem Buch, das in Deutschland übrigens für unter 18 Euro bei Amazon käuflich ist, verrät er einige der Geheimnisse. Und das ist wirklich fantastisch, was der da alles ausplaudert, was es da alles zu erzählen gibt. Ja. Und es geht im Prinzip da um das Machen von Off the Wall und von Thriller, also von den beiden Alben von Jacko. Und dann geht es auch noch ein bisschen um Bad, Dangerous and History, wo er wohl auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Schaut auf jeden Fall rein. Bruce Sweden ist einer der größten auf der Welt, also ein Recording-Engineer und Produzenten.
Ich schaue mir gerade mal die Liste an. Er ist auch sehr bekannt im Jazz-Bereich, hat so Namen wie, kennt jeder, Count Basie, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Quincy Jones, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Jeff Oscar. Alles wirklich ganz große Namen, auch Donna Summer, Chaka Khan, Barbara Streisand und so weiter und so fort. Und Thriller hat er produziert und hat auch insgesamt mit Quincy Jones zusammen wohl schon 5 Grammys gewonnen. Und 13 Mal nominiert. Das ist wirklich ein großer Name in der Musikindustrie.
Es lohnt sich. Und wir kommen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema hat was mit Igeln zu tun. Und zwar mit Alf Igel oder auch Stefan Raab. Der sucht nämlich nächstes Jahr zusammen mit der ARD und ProSieben nach dem nächsten Act für den Eurovision Song Contest. Und das war eine Nachricht, die mich jetzt doch ein bisschen erstaunt hat.
Ich dachte, der sollte selber den Song schreiben.
Wer den Song schreibt, das steht da gar nicht drin. Aber ich vermute mal, dass er das selbst machen wird, klar. Warum nicht? Er hat doch super Erfolge gefeiert mit seinen Songs.
Das kann man wohl sagen.
Also ich gehe mal davon aus, dass er das ganze Konzept gepitcht hat mit seiner Produktionsfirma, die er ja auch hat und die da auch immer wieder mit ProSieben zusammenarbeitet. Und ich glaube, die haben da ja auch irgendwie so eine Abmachung jetzt gemacht, dass die 5 Vorentscheidungen auf ProSieben laufen. Das Viertelfinale wiederum im ersten ausgestrahlt wird, das Halbfinale auf ProSieben Und das Finale gibt es in der ARD dann.
Genau.
Ist ja ein noch nie dagewesener Medienmix. Also ProSieben und ARD ist wirklich lustig.
Ja, das ist praktisch wie linke Hand, rechte Hand. Ne? Die passen super zusammen. Ne?
Absolut. Zwillinge.
Nein, ist wirklich erstaunlich, dass ARD und ZDF, ach ZDF, oh Gott, das ist schon so drin. ARD und ZDF. Nein, ARD und ProSieben. Dass die beiden zusammenarbeiten, das ist schon wirklich fantastisch. Und irgendwie, was mir jetzt persönlich, ich möchte nicht sagen, nicht gefallen hat, aber was ich ein bisschen strange finde, ist, dass es fünf Vorentscheide und dazu kommt noch ein bundesweites Casting in 8 Sendungen vorher, um den zu finden. Dann gibt es dann 20 Finalisten, die dann, und du hast es ja gerade gesagt, ich kann es gar nicht, ich krieg's gar nicht zusammen, aber in diesen Vorentscheiden und dann bis ins Finale kommen. Also die wollen uns, glaube ich, Anfang nächsten Jahres so richtig erschlagen auf
Boden. Deutschland sucht den Schmusestar oder so. Ich weiß es nicht, oder? Den Schulzenstar.
Ja, aber ich meine, es ist ein erfolgreiches Konzept, denn der Mensch, der dieses Konzept entwickelt hat, der hat ja ohne Ende Preise abgesahnt, weil er natürlich in der Lage war, alle Medien miteinander zu verbinden. Also es gibt ja Zeitschriften für DSDS, es gibt ja Telefonaktionen, es gibt Sendungen noch zusätzlich zu DSDS. Und für dieses Komplettpaket, was er ja natürlich in fast alle Länder der Welt verkauft hat, hat dieser Mensch dieses Konzept, also ich glaube, viele Preise eingeheimst.
Also du redest jetzt speziell von diesem Casting-Konzept, dass das
genau,
da jetzt...
Genau, richtig, ja. Und letztendlich ist es ja eine Kopie davon. Ne?
Ja.
Wobei die ja auch wirklich andere, so wie Germany Next Topmodel.
Ja, dieses Idol, weil so heißt ja das originale Franchise, genau. Dieses Idol gibt es wirklich weltweit. Ne? Das gibt es in Australien. Es gab ja sogar vor 2 Jahren einen World Idol Contest, wo die ganzen Idols der einzelnen Länder dann gegeneinander, also der hat da richtig Millionen mit verdient, wenn nicht sogar Milliarden.
Ich glaube auch die Sender, die ganzen Sendungen ausstrahlen, die verdienen da auch noch richtig dick dran. Also immer noch, obwohl das ja, wie ich finde, ein ziemlich ausgelutschtes Modell ist. Interessant finde ich hier auch die Aussagen im Chat von Traumtheater und Kerstin. Traumtheater meint, oh Mann, da hat man schon keine Lust mehr drauf, bis der eigentliche Contest kommt. Kann ich nachvollziehen. Also ich möchte, was habe ich gesagt? 5 Vorentscheide hast du gesagt.
5 Vorentscheidungen, ja.
Gab es noch 3 Finale sozusagen.
Viertelfinale.
Und dann noch 8 Castingshows. Macht zusammen, hat es einer zusammengerechnet, 13, 16 Shows insgesamt. Meine Güte, 16 Shows Eurovision Song Contest.
Da gibt es ein halbes Jahr Eurovision.
Ja, es wird ganz lustig.
Da wird aber auch Deutschland dran gezüchtet, dass sie dann auch alle schön das Finale schauen. Pass mal auf, das wird über alle Zeitungen vertreten sein und auch wir werden wahrscheinlich nicht drum hinkommen.
Nein, also wir kommen sowieso nicht drum hin, aber Kerstin sagt hier zum Beispiel, also man muss es sich ja nicht antun und sie würde es sich nicht antun und das kann ich nachvollziehen.
Ja, was will man dagegen denn noch machen? Also man wird ja von allen Seiten damit beballert. Also man hat ja kaum Möglichkeiten, sich diesem Rummel zu entziehen.
Also ich finde diese Castingshows finde ich ganz, ganz gruselig. Schlimm finde ich es auch, wenn ich mal eben durchzappe und dann sehe ich die, wenn sie die Leute rauskicken, ja, und dann wird dann irgendeine dramatische Musik im Hintergrund gespielt, was dann so die typischen Fiedler, praktisch die Hitchcock-Fiedler, schwing, schwing, schwing. Und der Moderator steht vorne mit einem verdammt ernsten Gesicht.
Ja, bei ProSieben wird das ja dann immer noch dramatisiert. Dann wird es ja erst richtig gut, wenn die Tränen kullern. Dann kommt die traurige Musik und dann kommt der Sprecher aus dem Off.
Dann kommt die Werbung. bis die erste Träne die Wange runterläuft, kurz bevor sie ihr runtertropft, kommt die Werbung.
Sei dabei, nach der Werbung, wenn Melanie ihre Tränen trocknet.
Aber jetzt mal im Ernst, glaubt ihr, Stefan Raab hat eine Chance, jetzt den Eurovision Song Contest mit was auch immer er da macht, zu gewinnen?
Ja, weil ich glaube letztendlich, ich meine, guck dir doch mal dieses Spektakel an, die er jetzt bisher schon abgezogen hat. Ich denke da nur auf den Brocken oder wo war das da in dieser Eisbahn, Wokrodeln und solche Scherze. Da hat er ja auch, hat er hunderttausende Leute zusammengetrommelt da. Die Karten waren 0, nichts ausverkauft und ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er auch mit seinem Produktionsbetrieb, dass die da so solche Medienprofis sitzen haben, dass das zu einem richtigen Spektakel wird, dass es die meisten Leute gucken werden.
Zumal man ihm schon unterstellen kann, dass er einfach ein besonderes Gespür hat.
Ich meine, gut, wenn man sich mal anguckt, was er geschafft hat mit, ich glaube, das erste war Gildo Horn. Den Song hat er geschrieben, dieses Piep Piep, Gildo hat euch lieb. Da ist er, glaube ich, auf Platz 8, 9, irgendwas in der Größenordnung gekommen. Dann hat er selbst mit Wada Hade Dude da mitgemacht und ist irgendwie auf Platz 5. Und dann das letzte, was er mitgemacht hat, war mit dem Max Mutzke oder wie auch immer der hieß, der diesen fantastischen Song hatte und auch in die Top 10 gekommen ist.
Damit. Can't wait until tonight. Hier ein Ustreamer 52470 schreibt, wie viele Stunden Werbung sich da platzieren lassen.
Mhm. Richtig.
Ja, aber wenn dann nur auf ProSieben, ne? Also dann weniger bei der ARD.
Aber stimmt. Wobei man bei ARD vielleicht vorher, bevor die Werbung, bevor der Contest dann startet, die Werbung reinmacht.
Also ich warte wirklich noch auf den Moment, dass das deutsche Fernsehen das so übernimmt wie die Amerikaner. Da gibt es ja dann auch beim Footballspiel oder sowas, dann zeigen sie dann ein Pärchen, was sich dann da küsst. Und dann steht da oben und unten drunter, dieser Schappi-Moment wurde ihnen präsentiert von Frolic oder so, weißt du? Also,
sehr gut. Sehr schön. Und dann kommt wieder das freundliche Grinsen von Stefan Raab. Fantastisch.
Sein Check-in-Ton.
Ich hab bei vielen Kollegen gelesen, die sehr hoffnungsvoll jetzt sind, dass Deutschland irgendwas reißen kann beim Eurovision Song Contest, wenn der Raab das irgendwie mitmacht. Und er hätte ja auch so super Credit vom Bundeswischen Song Contest, den er ja immer selbst veranstaltet hat. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das diesmal wirklich so gut funktioniert, weil beim Bundeswischen Song Contest, da hat er ja etablierte Musiker und Bands reingenommen, die in dem Moment schon in den Charts waren mit dem, was sie gemacht haben. Der Eurovision Song Contest hat da, glaube ich, ein paar andere Regeln, mal abgesehen von den politischen Entscheidungen, die im Hintergrund getroffen werden.
Das stimmt. Ich finde auch noch, also das allergrößte Fragezeichen für mich ist ja immer noch an der ganzen Geschichte in diesem Pressetext, was sind denn die Nachwuchshörfunkquellen der ARD?
Ach so.
Wo haben die denn da Nachwuchs?
Stimmt, wo haben die Nachwuchs?
Weil ich, also ich wüsste jetzt so spontan keinen ARD-Sender, der den Nachwuchs fördert.
Ich glaube, da hättet ihr der Florian oder der Marc Weißenberger hätten da bestimmt eine Menge zu sagen können.
Können mich Lügen strafen dann.
Ja, aber ich habe es auch gelesen und dachte so, aha, die Nachwuchshörfunkwellen. Vielleicht sollten wir uns mal bewerben.
Jungen Sender denken, weißt du, so alle Hits am Superstück und so.
Vielleicht sollten wir uns mal mit dem Dänemark-Podcast bewerben bei ARD. Wir könnten ja die Nachwuchshörfunkwelle sein. Also wir funken zwar nicht, aber Wellen, also machen wir schon.
Locker.
Die Dänemark-Hörerfragen. Mache mit bei Dänemark und schicke uns deine Frage an fragen@dänemark.de. Wir beantworten alles rund um die Dilemma-Themen wie Home Recording Sequencer oder die Musikproduktion im Allgemeinen. Spracheinsendungen als MP3 werden bevorzugt.
Fangen wir mal mit dem Gunther Rüther an, der nämlich ein Programm sucht, mit dem er einzeln vorgefertigte Stimmen in seine Musikproduktion einsetzen kann oder Chöre nach eigenem Empfinden zusammenstellen. Und da fragt er, ob wir einen Tipp hätten.
Da gibt es Unterschiedliches. Also es kommt natürlich darauf an, welche Charakteristik er haben möchte. Also wenn man zum Beispiel jetzt mehr so in die Klassik gehen will, da gibt es ja von East West, gibt es ja den Symphonic Choir. Da ist auch ein Wordbuilder mit drin, wo du also auch die Texte eingeben kannst. Und je nachdem, wie rhythmisierst du die Tastatur anschlägst, werden die Texte auch in dem Rhythmus und in der Silbenabfolge auch so gesprochen. Das gibt es schon eigentlich relativ lang, dieses Programm. Das kann man finden auf soundsonline.com.
Ich meine, das gibt es ja auch für den Pop-Bereich. Ich meine, es gibt ja auch Sample-CDs mit Vocal-Schnipseln und Yes und Us und all diese kleinen gesungenen Riffs, die kann man auch verwenden. Aber die sind natürlich nie so gut, als wenn du jemanden da dedicated hast, der da wirklich was zum Stück aufnimmt. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, wie ist die Qualität denn von diesen klassischen Chor-Samples? Klingt das denn dann auch richtig oder klingt das dann wie Stephen Hawking?
Nee, also der klingt überraschend gut. Also ich war auch ziemlich beeindruckt. Als die erste Version rauskam, dachte ich mir, naja, also begeistert mich jetzt nicht ganz so, aber die haben ja natürlich ständig an diesem Produkt weiterentwickelt. Und das ist schon recht beeindruckend. Und da gibt es ja auch einiges an kleinen Videoclips, die also auch vorführen, wie das funktioniert. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Und es gibt noch eine kleine interessante Sample-CD von der Ultimate Soundbank im Bereich von der Soundscan-Ecke. Das ist die CD 28. Da ist ein Chorstimmen drauf. Die machen natürlich nur U's und A's. Die ist eigentlich mit die beste, die ich in dem Bereich gehört habe. Und die kostet irgendwie auch nur 10 Euro. Allerdings mit einer Liefergebühr von 12 Euro, was ich ein bisschen unverschämt finde. Aber das ist schon eine ältere CD und die klingt sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von Spectrasonics. Die haben auch so eine Vielfach-CD rausgebracht mit Chorstimmen. Die ist auch hervorragend, aber ist ein bisschen veraltet, aber hat immer noch den Preis von früher. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich.
Es gibt, mir fällt, Vocaloid heißen die. Ist nicht von Yamaha, kann das sein?
Aua, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Das ist also, man kann sich die Demos anhören und nach 2 Sekunden stellt es ab. Das ist ganz, ganz Furchtbares.
Okay, also das ist kein guter Tipp. Gut, nee. Gunther, das heißt im Endeffekt für dich, entweder du suchst dir ein paar Sängerinnen oder Sänger, die für dich die Chöre einsingen, oder du nimmst vorgefertigte Sample Libraries. Der Paul hat dir da gerade einige gute Tipps gegeben. Genau, gut, dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Und zwar fragt der Lukas Dallinger, könntet ihr mir bitte in einem eurer Podcasts einmal das Mastering erklären, wie man an diese Aufgabe herangeht, was man dazu braucht? Das lässt sich nicht mal ebenso nebenbei erklären, Lukas. Was dir aber vielleicht helfen kann, ist, wir haben zurzeit auf delamar.de eine zweiwöchentlich erscheinende Kolumne von Friedemann Tischmeier. Friedemann Tischmeier ist eigentlich ziemlich bekannt, ist Mastering Engineer. Der hat auch eigene Video-Workshops rausgebracht zum Thema Mastering, die unheimlich sehenswert sind. Und er bringt zurzeit alle 2 Wochen auf delamar, immer sonntags, jetzt gerade am vergangenen Sonntag kam der dritte Teil raus, eine Kolumne zum Thema Mastering. Und zwar Mastering am PC sozusagen. Und da kannst du dir mal angucken, was du alles brauchst zum Mastering und das einfach lesen. Musst du mal gucken, wenn du auf die Startseite gehst, da oben das große Bild, das erste oder zweite ist es. Dann kommen wir zur dritten und letzten Hörerfrage. Die kommt von Andreas von der Band Sister Dew. Und da geht es um den Kauf von Cubase 5. Er fragt oder sagt, er arbeitet zurzeit mit einer Cubase LE-Version, die bei seiner Soundkarte dabei war und möchte upgraden. Jetzt fragt er sich natürlich berechtigterweise, braucht er das komplette Paket, also braucht er Cubase 5, die komplette Version, die irgendwie 500, 600 Euro kostet, oder reicht vielleicht sogar schon die Studio-Version? Du kannst auf der Seite von Steinberg auf jeden Fall einen Vergleich dir angucken, was die verschiedenen Versionen haben. Ich bin ziemlich sicher, für die meisten Musiker da draußen reicht die Studio-Version absolut. Du kannst da, glaube ich, 256 Spuren mit anlegen. Die wichtigsten Bearbeitungseffekte sind mit dabei. Einige VST-Plugins fehlen. Und dann kommen wir auch gleich zu deiner nächsten Frage, wo du nämlich fragst, welche auf dem Markt befindlichen Plugins für Cubase 5 geeignet wären. Und im Prinzip alle VST-Plugins funktionieren. Aber auch nur die VST-Plugins. Also AU funktionieren nicht, DirectX funktionieren seit Cubase 4 nicht mehr.
AirTAS funktioniert nicht.
AirTAS funktioniert nicht, ganz genau. Also Plugins, die VST-Schnittstelle, die auch Steinberg selbst erfunden hat. Und da geht aber im Prinzip jedes Plugin. Und die funktionieren eigentlich alle. Und da hast du eine
Wenn sie denn für das jeweilige Host-System gemacht sind. Weil es gibt auch VST-Instrumente, die laufen zum Beispiel nur auf Windows oder nur auf Mac.
Richtig, ganz klar. Das ist ein guter Hinweis. Daran habe ich gerade nicht gedacht. Also wenn du einfach nur eine DLL bekommst, also so eine Dynamic Link Library mit der Endung .dll, die funktioniert zum Beispiel normalerweise nicht auf dem Mac. Ist das richtig?
Richtig, genau.
Genau. Das heißt, wenn du einen Windows-PC hast, kannst du im Prinzip alle nutzen. Und wenn du einen Mac hast, guckst du teilweise ein bisschen in die Röhre.
Wobei man aber dazu sagen muss, dass eigentlich die großen Majors eigentlich schon jeweils eine VST, Plugin-Version habe für Windows-Computer und dann oftmals eine AU, also eine Audio-Unit für Mac, seltener VSTIs, oder also ich sehe sie auf seltener VSTs und VSTIs.
Die Delamar Hörerfragen. Schick auch du uns deine Fragen an fragen@delamar.de.
Mit dabei waren heute Abend der Paul Tunjogi Chapo.
Jo, tschüss.
Und der Marc Teichner, zumindest zu einigen, naja, zumindest die Hälfte der Zeit.
Die Hälfte. Tschüss.
Vielen Dank für dein Zuhören bei der 24. Episode des Delamar Podcasts für Musiker und Musikbegeisterte. Ich wünsche dir noch eine aufregende Sommerwoche und dazu noch so richtig viel Sonne. Nicht vergessen, der nächste Live-Podcast findet schon am Montag, dem 31. August 2009 statt. Bis dahin kannst du dir jeden Dienstag eines unserer vier hochinteressanten Summer-Specials auf www.delamar.tv herunterladen. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen willst, dann kannst du jetzt unseren Podcast abonnieren und dir kostenlos und frei Haus schicken lassen. Die entsprechenden Buttons findest du in der rechten Spalte auf unserer Webseite. Bis kommende Woche beim ersten Summer-Special. Tschüss!